Wow, ich habe noch gar nicht gesehen, wie voll es heute hier ist. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier feiern. Und ich beginne die Predigt mit einer Frage in die Runde, nämlich die Frage: Hast du schon dein Testament gemacht? Also ich habe meins noch nicht gemacht und ehrlich gesagt habe ich mir selbst noch nicht viele Gedanken darüber gemacht. Aber früher oder später wird das mal Thema sein. Und dann kommen die Fragen: Was hinterlasse ich eigentlich der Nachwelt? Und es geht mir bei dieser Frage nach dem Testament und dem Vermächtnis nicht so sehr um die materiellen Dinge, also um meinen Besitz, den ich vererbe, das, was meine Kinder oder wer auch immer mal kriegen soll. Es geht mir vielmehr um das Vermächtnis. Also die Frage: Was bleibt von mir, wenn ich irgendwann mal gehen muss? Wird man sich an mich erinnern? Und wie wird man sich erinnern? Ja, was wird man sich über den Klaus Haubold erzählen? Oder wird man mich vielleicht auch vergessen? Und das sind alles so Fragen, die kommen irgendwann. Ich meine, wenn ich tot bin, kann mir das ja eigentlich egal sein. Aber nein, wir machen uns Gedanken darüber. Wir wollen und wir wünschen uns, dass etwas von uns bleibt, dass etwas überdauert. Wir wünschen uns, dass wir nicht vergessen werden. Und ein Sprichwort sagt ganz treffend: Wer vergessen wird, stirbt ein zweites Mal. Wer vergessen wird, stirbt ein zweites Mal. Und das stimmt. Wenn sich keiner mehr an mich erinnert, dann bin ich endgültig weg. Dann bin ich aus der Geschichte ausgelöscht. Und genau deshalb gibt es Friedhöfe, deshalb gibt es Denkmäler, damit wir unseren geliebten Verstorbenen gedenken können, damit wir sie nicht vergessen und damit ihr Vermächtnis in uns weiterlebt. Die Geschichten, die Beziehungen, die gemeinsamen Wege, die wir gegangen sind, damit all das nicht vergessen wird, sondern bleibt. Also, nochmal die Frage in die Runde: Wie ist es bei dir? Machst du dir Gedanken über dein Vermächtnis? Was soll von dir bleiben, wenn du irgendeinmal gehen musst? Ja, wie soll sich die Nachwelt an dich erinnern? Früher oder später kommen diese Fragen. Und ich sag's so, ich habe da keine großen Ansprüche bei mir selbst. Ich brauche keine Statue, ich brauche auch kein Denkmal, ich brauche keinen Stern auf dem Walk of Fame oder irgendwelche Auszeichnungen für besondere Verdienste. Und mein Name muss auch nicht in Geschichtsbüchern auftauchen. Aber es wäre schön, wenn meine Familie, wenn meine Freunde sich an mich erinnern und mich nicht vergessen. Und Albert Schweitzer sagte: Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen. Darum geht's doch, dass wir erinnert werden und nicht vergessen werden. Aber vielleicht fragst du dich, was hat das alles mit Ostern zu tun? Wir feiern heute die siegreiche Auferstehung Jesu und wir haben schon davon gehört in den Liedern, in den Bekenntnissen. Und Klaus-Dieter hat den Auferstehungsbericht eben vorgelesen. Jesus lebt, er ist nicht im Grab geblieben. Und das rufen wir uns im Ostergruß auch einander zu, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und heute, 2000 Jahre später, und ich wünsche dir, dass du dir mal diese Dimensionen bewusst machst, 2000 Jahre später, mehr als 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt bekennen sich zu diesem Jesus. Sie beugen vor ihm die Knie und sie feiern heute seine Auferstehung. Und wir als Gemeinschaft, als FEG Rheinbach, sind mittendrin und feiern mit. Aber dazu kommen noch die ganzen Jesus-Nachfolger der letzten 2000 Jahre, seit Jesus gelebt hat. In dieser Zwischenzeit sind viele Menschen zum Glauben an Christus gekommen. Aber denken wir darüber hinaus, auch das, was morgen und in Zukunft passiert, da werden noch ganz viele Menschen Jesus Christus begegnen und sich auf ihn einlassen. Ihr Lieben, zusammen ergibt das eine unfassbar große Schar von Anbetern. Und das begeistert mich, das beeindruckt mich. Und du und ich, wir sind mittendrin. Und wir beugen unsere Knie und wir heben unsere Hände und wir anbeten den Auferstandenen. Ihr Lieben, was für ein Vermächtnis. Niemand hat die Weltgeschichte so nachhaltig geprägt und verändert wie Jesus. Das sagen selbst die Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihn nicht persönlich kennen oder mit ihm leben. Keine Figur der Welt, kein Mensch der Geschichte hat die Welt so nachhaltig geprägt und verändert. Und niemand im Laufe der Geschichte konnte seine Bewegung ausbremsen und schon gar nicht auslöschen. Dynastien sind gekommen, Ideologien sind gekommen und sind irgendwann wieder verschwunden. Aber sein Vermächtnis hat sie alle überdauert. Ich sag's euch, das ist der Traum einer jeden Herrscherfamilie. Jesus hat bleibende Spuren hinterlassen. Und wenn wir heute Ostern feiern, und deshalb habe ich auch damit angefangen, mit dem Testament und dem Vermächtnis, wenn wir heute Ostern feiern, dann feiern wir Jesu Vermächtnis. Aber die Frage ist, was hat Jesus uns eigentlich vermacht? Und das ist die Frage, die ich auch über diese Predigt stellen möchte. Was hat Jesus uns vermacht? Und dieser Frage möchte ich gerne mit euch nachgehen. Und dazu schauen wir uns die Geschichte der Emmaus-Jünger an. Klaus Dieter hat das schon angedeutet. Es ist die Geschichte, die im Lukas-Evangelium direkt nach dem Auferstehungsbericht kommt. Und ich lese die ersten Verse aus Lukas 24, 13 bis 18. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Und unterwegs sprachen sie über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Und da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und wir kommen von Karfreitag. Jesus wurde verraten, gefangen genommen. Er wurde verhört, gefoltert und dann zum Tode verurteilt. Er stirbt qualvoll am Tod und wird dann in einer Grabhöhle bestattet. Und vor den Eingang des Grabes rollen sie einen schweren Stein und davor stellen sie Soldaten, die das Grab bewachen sollen, damit bloß niemand den Leichnam stehlen kann. Und aber dann, 3 Tage später, überschlagen sich die Ereignisse. Wir haben es gelesen, der tonnenschwere Stein ist zur Seite gerollt, das Grab ist leer, die sterblichen Überreste von Jesus sind verschwunden und es geht das Gerücht rum bei den Jüngern, dass Jesus auch verstanden sein soll. Was für ein Quatsch! Die Emmaus-Jünger, die können es nicht glauben. Für sie zählen die Fakten und Fakt ist, das Grab ist leer. Jesus ist weg. Erst haben sie ihn umgebracht und dann haben sie ihn auch noch verschwinden lassen. Und für diese beiden Männer, da auf dem Weg nach Emmaus, ist mit dem Tod Jesu alles aus und vorbei. Man muss sich das einmal vorstellen. Jesus war ihre ganze Hoffnung und sie waren sich 100%ig sicher, das ist der Messias. Er wird die Macht an sich reißen. Er wird ihnen Frieden und Freiheit bringen. Er wird als ihr König regieren. Und jetzt? Ihre Hoffnung wurde am Kreuz hingerichtet. Ihre Hoffnung wurde danach begraben. Was nützt ihnen ein toter Messias? Und sie können noch gar nicht fassen, was passiert ist. Sie sind geschockt, stehen völlig neben sich, wütend, traurig und bitter enttäuscht. Aber da auf dem Weg nach Emmaus ist das Kapitel für Jesus für sie abgehakt. Was sollen sie noch in Jerusalem? Nichts hält sie mehr da. Es gibt nichts mehr, was sie hier zu tun hätten. Und sie überlegen sich bloß weg hier, zurück ins alte Leben. Und so machen sie sich auf den Weg in ihre Heimat, ins Dorf Emmaus. Ich habe uns eine kleine Grafik mitgebracht von Google Maps. Ja, das Dorf Emmaus liegt etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt, etwa so weit wie von der FEG Rheinbach bis nach Heimatsheim. Und man braucht dafür 2 Stunden. Und wir lesen das auch hier in dem Text. Es heißt 60 Stadien, das ist eine Längeneinheit, multipliziert mal der Länge. Und das ergibt dann diese 11 Kilometer oder 2 Stunden Fußmarsch. Etwa so weit wie von uns bis nach Heimatsheim. Und ich habe es nachgeprüft bei Google Maps, da braucht man zu Fuß dann 2 Stunden und 17 Minuten. Ja, sie machen sich auf den Weg nach Hause, nachdem für sie das Projekt Jesus wie ein Kartenhaus zusammengestürzt ist. Und sie diskutieren immer noch unterwegs und sie reflektieren und sie machen sich Gedanken, wie konnte das alles so sein? Wie konnten wir uns so täuschen? Und in diese Situation kommt Jesus hinein. Und ihr Lieben, das ist für mich Ostern. In diese Situation kommt Jesus hinein. Er ist siegreich auferstanden. Er hat die Sünde, den Tod besiegt. Bei ihm finden wir Vergebung und ein neues Leben. Damit ist sein Auftrag erfüllt. Er sagt, es ist vollbracht. Und er hätte sofort in den Himmel zurückkehren können. Es ist ja alles erledigt. Zurück zum Vater. Aber er tut es nicht. Er bleibt noch auf der Erde, um seinen Nachlass zu regeln. Und was macht er? Er geht zu seinen Jüngern. Er schließt sich den Emmaus-Jüngern auf dem Weg an und geht mit ihnen. Und ihr Lieben, das muss man sich einmal vorstellen. Jesus hat gerade den größten Sieg errungen, den die Weltheitsgeschichte je gesehen hat. Und jetzt, unmittelbar danach, wäre die perfekte Gelegenheit, sich der ganzen Welt als Sieger und König zu zeigen. Und ich sage euch, alle Knie würden sich vor ihm beugen und würden ihn anbeten vor dem, der gestorben und auferstanden ist. Und wenn er sich zeigen würde auf der großen Weltbühne, gäbe es keine Zweifel mehr an seiner Auferstehung. Bis heute diskutieren Theologen, kann es wahr sein oder nicht? Er hätte ein für allemal alle Zweifel aus dem Weg räumen können. Er hätte sich einen bleibenden Namen machen können. Ich sag euch, sein Vermächtnis wäre mit einem Schlag geregelt. Und ich stelle mir vor, wie er Pilatus begegnet. Pilatus, der ihn gerade verurteilt hat und hat hinrichten lassen. Aber was macht Jesus? Nein, er stellt sich nicht auf die größte Weltbühne. Und er baut auch keine Statuen oder sonst irgendein bleibendes Denkmal. Er regelt sein Vermächtnis anders. Er geht zu seinen Jüngern. Und das finde ich so faszinierend. Die Zeit nach der Auferstehung gehört nur den Frauen und den Männern, die an ihn geglaubt haben, die mit ihm unterwegs sind, die sich auf ihn eingelassen haben, die ihre ganze Hoffnung in ihn hineingelegt haben und die ihn nach diesen schlimmen Ereignissen von Karfreitag am allermeisten brauchen. Versuch dich einmal in die Situation hineinzuversetzen. Du bist da, du stehst am Kreuz und du siehst, wie dein Freund und Meister dort brutal hingerichtet wird. Seine Jünger brauchen ihn jetzt am allermeisten. Und deshalb geht Jesus zu ihnen, ihr Lieben, das ist Ostern. Weil er weiß, wie traurig und enttäuscht sie sind, weil er ihre Hoffnungslosigkeit sieht. Sie brauchen seinen Trost, seinen Frieden am allermeisten. Und deshalb sollen sie es zuerst erfahren. Das Grab ist leer. Ich lebe. Ich bin auferstanden. Der Tod hat mich nicht halten können. Und so kommt er zu den Emmaus-Jüngern und er schließt sich ihnen an. Und eigentlich müssten die Jünger ihn erkennen, weil sie ihn ja kennen. Sie haben ihn oft genug gesehen, sie waren mit ihm unterwegs, sie haben gesehen, was er tut, was er sagt. Aber sie erkennen ihn nicht. Und hier heißt es, als hätte ihnen jemand die Augen zugehalten. Sie wissen nicht, wer da mit ihnen geht. Und ganz ehrlich, mit Jesus rechnen sie überhaupt nicht. Sie haben gesehen, wie er brutal hingerichtet wurde. Und der Fremde fragt sie, ja, worüber redet ihr denn so? Ihr seht irgendwie so aufgewühlt aus, so mitgenommen. Was ist los? Was ist passiert? Und natürlich ist das eine rhetorische Frage. Jesus weiß doch, was passiert ist. Er weiß doch, was sie bewegt und was sie gerade erlebt haben. Und dann kommt diese Gegenfrage. Und ich finde, diese Gegenfrage sagt eigentlich alles aus. Einer der Jünger fragt Jesus zurück, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Ja, mit anderen Worten, was für eine dumme Frage. Die Kreuzigung ist gerade das Stadtgespräch Nummer eins. Jeder spricht davon. Wo lebst du eigentlich? Auf dem Mars? Du hast nichts mitbekommen? Und ihr Lieben, in dieser sarkastischen Gegenfrage wird ihr ganzer Frust sichtbar. Ihre Enttäuschung, ihre Traurigkeit. Und so beginnen sie zu erzählen. Ich lese weiter. Was ist denn geschehen? Fragt Jesus. Und sie erwidern, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und hier wird ihre Hoffnung sichtbar. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und heute ist es außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und dann setzt noch eins drauf. Damit nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Wie absurd! Und darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Ja, aber hier kommt dann die nüchterne Feststellung. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Ihn selbst sahen sie nicht. Jesus ist weg, verschwunden. Und so berichten sie Jesus, was sie erlebt haben und was dann in Jerusalem passiert ist. Und ihr Lieben, auch das ist für mich Ostern. Jesus geht mit ihnen den Weg und er hört ihnen zu und er gibt ihnen die Gelegenheit, sich ihren Frust, ihre Trauer, ihre Enttäuschung von der Seele zu reden. Und das möchte ich dir zusprechen. Ostern bedeutet, Jesus geht mit dir mit. Ostern bedeutet, dass du Jesus alles sagen kannst, was dir auf deiner Seele brennt. Und wohin dein Weg dich auch immer führt, Jesus weiß es. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt deine guten Seiten, er kennt deine Schattenseiten. Du bist nicht alleine. Jesus geht mit dir. Das bedeutet Ostern. Er ist auferstanden, er lebt, damit er mit uns mitgeht. Und Jesus selbst gibt diese Zusage seinen Jüngern, kurz bevor er rauffährt zu seinem Vater, zur Himmelfahrt. Da sagt er: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und diese Zusage gilt nicht nur den Jüngern damals, sie gilt dir, sie gilt mir, sie gilt uns. Und ihr Lieben, das ist für mich mein größter Trost. Egal was passiert, was immer ich auch im Leben erleben werde und was immer mir auch begegnet wird, ob mein Leben gerade sonnig ist, ob es gerade stürmisch ist, in Freud und Leid. Jesus ist bei mir, er geht mit mir. Es ist wie dieser wunderbare Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und er geht mir durchs dunkle Tal und sein Stecken und Stab werden mich trösten. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ich denke, die meisten von uns kennen diese Liedzeilen. Aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann wird es ganz eindrücklich, wie diese Liedzeilen zu verstehen sind. Diese Liedzeilen sind geschrieben von einem Mann im Dritten Reich, der im Gefängnis sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Dietrich Bonhoeffer. Und das berührt mich. Ihr Lieben, das ist Ostern, wenn jemand das für sich so über sein Leben sagen kann. Christus ist mein Trost, mein Halt in der schwierigsten Zeit meines Lebens. Jesus geht mit uns. Und dann lesen wir weiter. Und da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Und Jesus hört den Jüngern nicht nur zu. Er nimmt sich Zeit unterwegs und erklärt ihnen Gottes Heilsplan. Und er geht mit ihnen durch die ganzen alttestamentlichen Schriften und er zeigt ihnen den roten Faden auf. Den roten Faden, der direkt auf Jesus Christus zeigt. Alles führt auf Jesus. Und er macht ihnen klar: Liebe Freunde, das, was ihr da in Jerusalem erlebt habt, das musste so kommen. Das ist Gottes Agenda. Der Messias ist gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Und jeder, der diese Hand annimmt und ergreift, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Und indem er ihnen all das erklärt, den ganzen Heilsplan Gottes, verändert er ihre Sicht. Und aus ihrer Trauer wird neue Hoffnung. Und in ihrer Enttäuschung bekommen sie einen neuen Blick für das, was da geschehen ist. Und sie erkennen, der Messias ist nicht gescheitert. Im Gegenteil, er hat gerade den größten Sieg errungen. Es ist vollbracht. Jesus lebt. Ihr Lieben, auch das ist Ostern. Wenn Jesus uns eine neue Perspektive schenkt, wenn er unseren Blick verändert und auf sich selbst lenkt, wenn er uns seine Welt zeigt und wir in seiner Welt Hoffnung finden, über den Tod hinaus. Das ist Ostern. Und es war nicht abgesprochen und ich fand es total faszinierend, Klaus-Dieter, wie du vorhin Karl Barth zitiert hast, ihn wollte ich auch zitieren, denselben Text, und ich lese es gern nochmal vor. Der bekannte Theologe Karl Barth sagte: Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Ihr Lieben, Ostern feiern bedeutet, Hoffnung anzunehmen, die Hoffnung zu leben. Wir haben allen Grund zu feiern, so wie wir es jetzt tun. Und ich wünsche uns, dass diese Freude in unserem Leben auch sichtbar wird, dass die Menschen sehen, der hat etwas erlebt und das will ich auch erleben. Und dass wir hingehen und diese Freude in die Welt tragen, zu den Menschen, die Jesus noch nicht erfahren haben. Und so grausam die Welt um uns herum auch sein mag, dass wir einen neuen Blick bekommen, einen hoffnungsvollen, einen voller Freude. Und irgendwann unterwegs nach Emmaus erreichen sie dann die Stadt, das Dorf. Und dann heißt es, und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Wahnsinn, stell dir das mal vor. Du lädst jemanden zum Essen ein und plötzlich ist er einfach so weg. Völlig absurd irgendwie. Und sie kommen nach Emmaus und sie laden Jesus ein, mit ihnen am Tisch Platz zu nehmen. Und sie wissen immer noch nicht, mit wem sie es zu tun haben. Aber sie spüren, dass dieser Fremde ihnen gut tut, dass sie bei ihm Trost finden, dass sie durch ihn einen neuen Blick auf die Dinge bekommen. Und so essen sie zusammen. Und als Jesus das Brot bricht, da trifft es sie wie ein Schlag. Und ihr Lieben, das ist so typisch. Nur einer bricht das Brot, wie dieser Mann es gerade tut. Und das ist Jesus. Und sie haben schon so oft gesehen, wie Jesus das Brot bricht. Und das ist so typisch für Jesus. Das muss er sein. Und hier heißt es so wunderschön, und plötzlich wurden ihre Augen geöffnet und sie erkennen, mit wem sie es da zu tun haben. Beim Brotbrechen. Typisch Jesus. So macht nur er es. Und ich finde das so faszinierend, dass Lukas das hier so beschreibt. Und es erinnert natürlich ganz stark an das Abendmahl, das wir feiern und das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Jesus nahm das Brot, er brach es und erreichte es ihnen. Und ihnen gehen die Augen auf und sie erkennen, er lebt. Hier, wunderschön, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Jesus lebt. Jesus lebt. Er hat gerade mit ihnen gegessen. Das ist der Beweis. Das Grab ist leer, weil Jesus auferstanden ist. Das ist der Fakt für sie, weil sie Jesus persönlich begegnet sind. Ihr Lieben, das ändert für die beiden alles. Und damit komme ich zur Antwort auf die Frage, was hat Jesus uns eigentlich vermacht? Und die Antwort lautet, er hat sich selbst vermacht. Er selbst ist das Vermächtnis. Oder mit anderen Worten, es geht um Beziehung zu ihm. Deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Deshalb ist er gestorben und wieder auferstanden, damit wir alle, jeder, du und ich, mit ihm in einer persönlichen Beziehung leben können. Und jeder, der sich auf Jesus einlässt, das ist die Osterbotschaft, der erlebt diese Befreiung, diese Rettung und geht ein in diese persönliche Beziehung. Und als Jesus auferstanden ist, was ist das Erste, was er macht nach seiner Auferstehung? Er investiert in die Beziehung zu seinen Jüngern. Er begleitet sie auf ihrem Weg. Er hört ihnen zu, hört ihr Klagen, ihr Leid. Und er erklärt ihnen, warum all das so kommen musste. Und er ist mit ihnen. Und er zeigt sich ihnen und er lässt sich sogar anfassen von Thomas. Und er verbringt Zeit mit ihnen. Ihr Lieben, Ostern ist eine Beziehungssache. Im Kern geht es um Beziehung. Übrigens, wenn ihr mal die Bibel lest, man könnte sagen, die ganze Bibel ist ein Beziehungsbuch. Es geht immer um Beziehung. Beziehung zwischen Gott und Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen. Und genau darum geht es auch Ostern. Ostern ist eine Beziehungssache und das ist sein Vermächtnis, nämlich versöhnte Beziehung mit Jesus. Jesus gründet keine Dynastien. Er achtet nicht darauf, dass er genug Nachfahren hat, ja, so wie alle Königshäuser langfristig planen müssen und dafür sorgen müssen, dass dort Nachfahren kommen, dass die Dynastie bestehen bleibt. Jesus gründet keine Dynastie. Und er startet auch keine teure Werbekampagne, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. Nein, er investiert in persönliche Beziehungen. Man könnte meinen, was für eine Verschwendung, Jesus. Such dir doch größere Bühnen. Nein, er investiert in persönliche Beziehungen. Und gerade damit löst er eine weltweite Beziehungsbewegung aus. Ihr Lieben, so regelt Jesus seinen Nachlass. Er baut Freundschaften. Er nimmt sich Zeit und setzt sich zu dir an den Tisch. Und er will Zeit mit dir verbringen. Und er will dir seinen Willen offenbaren. Und er will dich begleiten und dich tragen, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Jesus investiert in Beziehungen. Und ihr habt vielleicht diese Dekoration hier auf der Bühne gesehen, diese Stühle, die mit einem Seil am Kreuz verbunden sind. Vielen Dank, Sabine Szymanski, die das hier so hier aufgebaut hat. Ihr Lieben, das ist Ostern. Eine Beziehungssache. Diese Stühle, die mit Jesus verbunden sind, stehen für uns, da könntest du jetzt sitzen. Und es geht um diese Verbundenheit, die Christus durch seinen Tod bewirkt hat und durch seine Auferstehung, dass wir mit ihm verbunden sind. Und ich fand das gerade ganz toll und auch das passt wunderbar heute zum Rahmen, wie wir Christian und Barbara verabschiedet haben und was sie gesagt haben oder auch du. Wir sind zwar räumlich getrennt, und soweit der Raum auch dazwischen ist, trotz allem sind wir in Christus verbunden. Das führt uns zusammen. Das macht uns eins. Ostern ist eine Beziehungssache. Und dann lesen wir, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt haben, als er das Brot in Stücke brach. Und sie können nicht mehr einfach so am Tisch sitzen bleiben. Das, was sie gerade erlebt haben, diese Beziehung, diese Erkenntnis, Jesus lebt, das setzt sie in Bewegung. Sie müssen aufstehen und sie rennen zurück, wohlgemerkt 2 Stunden, von Emmaus nach Jerusalem, mitten in der Nacht. Aber nichts hält sie mehr zurück. Das müssen sie unbedingt den anderen erzählen. Ihr Lieben, Ostern setzt in Bewegung. Und auch so hat Jesus seinen Nachlass geregelt. Und jeder, der sich auf Jesus eingelassen hat, der bleibt nicht mehr derselbe. Und wir singen in einem Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und genau darum geht es bei Ostern, dass diese Beziehung, die Jesus zu uns hat, dass diese Beziehung uns in Bewegung setzt. Und genau das gibt er am Ende, kurz bevor er zum Vater zurückgeht, seinen Jüngern als Auftrag mit: Geht hin, baut Beziehungen und ladet jeden zur persönlichen Beziehung mit Jesus ein. So hat Jesus seinen Nachlass geregelt. Durch Beziehung, durch persönliche Beziehung. Und ich frage mich manchmal, wie Jesus mit diesen vielen Beziehungen überhaupt klarkommt. Mit diesen mehr als 2 Milliarden weltweit und in der Geschichte noch viele, viele mehr. Aber er ist Gott und natürlich ist das eine völlig andere Geschichte. Aber so hat er seinen Nachlass geregelt. Durch persönliche Beziehung. Er bleibt bei seinen Jüngern. Und bis heute geht er Menschen nach und er sendet Menschen in die Welt hinaus und sagt ihnen: Geht hin und macht zu Jüngern, lehret sie, taufet sie und helft ihnen dabei zu halten, was ich euch geboten habe. Und ich wünsche mir, dass wir heute zu Ostern einen einzigen Gedanken mitnehmen. Und wir können ganz viele Gedanken mitnehmen und ich weiß, meine Predigt dauert schon sehr lange. Und wir können sehr viele Gedanken daraus mitnehmen. Aber ich wünsche uns, dass wir einen Gedanken mitnehmen. Ostern bedeutet, Jesus will eine Beziehung zu dir. Weil er dich liebt, weil er dein Leben für dich hingegeben hat, weil er sich für dich interessiert. Es gibt diese wunderbare Aussage von Augustus, der gesagt hat: Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, du bist seine Sehnsucht. Und ich wünsche mir, so wie die Jünger das hier erlebt haben, als sie sagen: Brannte nicht unser Herz? Und ich wünsche mir, dass die Beziehung zu dir dein Herz brennen lässt. Dass diese Beziehung in dein Herz fällt, dein Herz berührt, dich in Bewegung setzt und dein Herz brennen lässt. Darum geht es Ostern. Ostern ist Beziehungssache. Jesus lebt. Das glauben wir. Das bekennen wir und das leben wir in der Gemeinschaft. Amen.